NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
2. November 1970. Die Exhumierung von Johann Wolfgang von Goethe.
Sie sind zu siebt und sie kommen zu dunkler Stunde nach Toresschluss. Museumsdirektoren, Mediziner, Archäologen, Restauratoren. Eine Handkarre ziehen sie, darauf Werkzeug, Trittleiter und Fotoausrüstung. Ihr Ziel? Der historische Friedhof Weimar, Fürstengruft. Ihr Auftrag? Störung der Totenruhe zwecks Leichenschau.
Sie war dringend notwendig geworden,
heißt es in dem Bericht über die Besichtigung des Leichnams Johann Wolfgang von Goethes im November 1970,
weil wahrscheinlich durch die Feuchtigkeit in der Gruft ein Schlossbeschlag sich gelöst hatte, der Deckel aufklaffte und im Sarg ein beschleunigter Verfall des Leichnams zu befürchten war. Der Goethe-Sarkophag wurde 18.30 Uhr geöffnet, und zwar mit Hilfe der drei noch intakten Schlösser.
So, jetzt wird's interessant. Hier haben Sie den geöffneten Sarg. Hier ist Goethe im Totenhemd. Dann das eigentliche Gesicht, den Lorbeerkranz, das Kopfkissen. Also so eine Mischung aus würdiger Bestattung und Verwesung.
Goethe und Schiller Archiv Weimar. Christoph Schmelzle, Kunst- und Kulturhistoriker der Klassikstiftung Weimar, beugt sich über 50 Jahre alte Schwarz-Weiß-Fotos.
Auf diesem Gesicht sind Ablagerungen von Aaskäferlarven, die ein Stück weit das verlorene Fleisch ersetzen. Die Augen sind eingefallen und der Lorbeerkranz so ein bisschen Richtung Augen runtergerutscht und umrandet dann von so einer weißen Zone, die das Gesicht auch nochmal betont. Und dann eben so ein Rest Goethe einem jetzt hier entgegenblickt.
Nicht gruselig, nicht schockierend. Der Anblick der hinfälligen Überreste des deutschen Nationalheiligen ist eher unwirklich, surreal, fast wie gemalt.
Wir haben ja keine Fotos von Goethe. Also wir kennen ihn von den berühmten Gemälden. Aber wenn wir ihm sozusagen noch mehr auf die Pelle rücken wollen, dann haben wir eben diese Fotos. Näher ran kommen wir nicht.
Nur wenige Menschen haben diese Fotos zu Gesicht bekommen.
Das hat natürlich was Bewegendes und da kann man auch den Affekt der Kollegen verstehen, die damals gesagt haben, wir müssen jetzt was machen. Weil sie sehen ja von dieser Nahaufnahme, wenn man da jetzt zu sehr anfassen würde, würde das schon alles zerfallen.
Goethes nächtliche Besucher kommen damals zu dem Schluss, dass
als einzige Möglichkeit für eine würdige Behandlung der Überreste des Toten die Mazeration in Frage kommt.
Eine chemische Reinigung der Knochen von allem weichen Gewebe, wie einige Jahre zuvor geschehen bei Schiller im Sarg gleich nebenan.
Alle Beteiligten werden zum Stillschweigen ermahnt und gebeten, so zu verfahren, dass in der Öffentlichkeit keine Aufmerksamkeit erregt wird.
So steht es zu lesen in der Sonderakte Mazeration Goethe, die man seitdem nicht direkt unter Verschluss hielt, aber auch nicht gerade gern herzeigte.
Ja, das ist ja auch eine Frage der Pietät, diese Fotos, die da drin sind, also wo man wirklich Goethe im Zustand der Verwesung sieht. Da haben wir uns entschieden, dass diese Fotos erstmal nicht in der breiten Öffentlichkeit zirkulieren sollten, aber die sind natürlich für die Wissenschaft verfügbar.
Lang lag die Sonderakte unbeachtet im Goethe- und Schiller-Archiv. 1999 tauchte sie erstmals in der Öffentlichkeit auf. Zum 250. Geburtstag sorgte ein Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung für viel Wirbel. Vom würdelosen Umgang mit dem deutschen Nationaldichter war da zu lesen, just als Weimar sich für das Goethe-Jahr fein herausgeputzt hatte.
Und genau in diesem Moment kommt jemand und sagt, die haben da 1970 an Goethes Gebeinen manipuliert. Das hatte so eine Dynamik, so eine Drastik, dass daraus so ein Gefühl entstand, ist, das ist ein Thema, mit dem man sich nur die Hände verbrennen kann.
Der vermeintliche Skandal um Goethes Gebeine hat viel mit Nationalpathos zu tun, mit weltlicher Heiligenverehrung und mit deutsch-deutschen Befindlichkeiten. Er beginnt mit einem Ende.
Abtransport der Dichtersärge genehmigt unter der Bedingung, dass sie später in die Fürstengruft zurückkehren. Weimar, den 27. September 1944, Großherzoglich Sächsische Schatullverwaltung.
So geschieht es in der Endphase des Zweiten Weltkrieges. Goethe und Schiller werden nach Jena ausgelagert, in einen Bunker.
Die Unerschrockenheit und rasche Entschlusskraft mehrerer im Bunker tätiger Männer hat die Särge dort vor der im Falle der Besetzung Jenas angeordneten Sprengung gerettet,
heißt es 1945 in einer Bekanntmachung nach der Rückkehr an ihren angestammten Platz. Ob es die Anordnung zur Sprengung wirklich gab, ist ungewiss. Alle möglichen Gerüchte kursieren. Irgendetwas aber muss in der Zwischenzeit an Goethes Sarkophag passiert sein.
Der Eichensarg war ja innen mit Blei ausgekleidet und mit hoher Wahrscheinlichkeit luftdicht verschlossen. Und was wir jetzt heute, wenn wir uns die Fotos angucken, sehen, ist, dass die Schlösser Spuren einer gewaltsamen Öffnung gezeigt haben bei der Untersuchung 1970. Und man kann vermuten, dass da eine Zersetzung in Gang kam. Und das hat man einfach dann später gemerkt. Da treten Gerüche und Flüssigkeiten aus. Man muss da handeln.
So verfügen sich im Jahr 1963 erstmals Restauratoren in die Fürstengruft, die jetzt in der DDR Goethe- und Schillergruft heißt.
Aufgrund der Besichtigung sind wir der Meinung, dass ein Verbleiben im jetzigen Zustand in absehbarer Zeit zum völligen Verfall führen wird.
Notieren Sie in Ihrem Bericht. Von einem völlig unwürdigen Zustand ist die Rede. Sie fordern die Skelettierung des Toten, Reinigung der Textilien und Wiedereinbettung der Gebeine. Der Direktor des Goethe-Nationalmuseums stimmt zu, bittet aber um akkurate wissenschaftliche Protokollierung sowie um kollegiale Verschwiegenheit.
Hier ist oben diese Bleistiftnotiz vertraulich. Also man empfindet offenbar eine gewisse Scham darüber, dass Goethe in seinem Sarg vermodert und man möchte kein Aufsehen erregen.
Also man ist sich bewusst, dass das eine heikle Sache ist. Warum ist das eine heikle Sache?
Nein, das hat was damit zu tun mit dieser extremen Aufladung der Dichterreliquien, wo die Knochen der Dichter Identitätspotenzial für eine Gesellschaft haben und quasi religiös verehrt werden. Und in dem Fall geht es ja auch darum, dass wir in einer Konkurrenzsituation zwischen West- und Ostdeutschland sind. Und man will sich natürlich auf keinen Fall dem Verdacht aussetzen, nicht ordnungsgemäß sich um den Erhalt dieser Reliquien gekümmert zu haben.
5000 Ostmark soll die Wiederherrichtung von Sarg und Dichter kosten. Allein im
Konto 733 Instandhaltung der Fachausstattung
des Museums finden sich nur 1500 Mark. Und so
stellt sich die Frage ein, ob die Konservierungsarbeit in der Gruft vorläufig zurückgestellt bleiben soll.
Bis 1970. 3 Tage nach der ersten Begutachtung statten die hohen Herren dem Dichter in seiner Gruft einen weiteren Besuch ab, zur Ausbettung.
Eine Längenmessung ergab von Kopf bis Ferse 166,5 cm. Im Schädelinnern fand sich nur eine staubartige Masse.
4 Stunden lang vermessen die Fachleute penibel Goethes postmortale Anatomie, zählen, protokollieren, was vom Dichter übrig blieb, befreien die Knochen von Haut- und Stoffresten und verstauen sie für die schmucklose Translatio. Um 21:30 Uhr abends ist die Ausbettung vollbracht.
Man war bestrebt, jegliches Aufsehen zu vermeiden. Beim Verlassen der Gruft nach Abschluss der Arbeiten saß ein Liebespaar auf der Bank vor der Gruft.
Der Mann versuchte sich Eintritt zu verschaffen und wurde von Herrn Dr. Handrick zusammen mit seiner Begleiterin verwiesen.
Also es hat ja schon was Slapstickhaftes, oder nicht?
Ja, unbedingt. Weimar ist ja sowieso ein Ort, wo die mitteldeutsche Provinz auf das Weltkulturerbe trifft. Und diese Goethe-Knochen sind sozusagen Heiligtümer der Kulturnation. Und das sind ja so richtige Kommissionen, so ganze Abordnungen ernster, hochgelehrter Herren, die sich dann nachts in dieser Fürstengruft treffen und genau protokollieren, was sie machen. Und dann kommen die raus und dann sitzt da ein knutschendes Liebespärchen auf der Treppe. Das kann man sich auch vorstellen, dass wahrscheinlich beide Seiten voneinander schwer irritiert waren.
In der Restaurierungswerkstatt des Museums für Ur- und Frühgeschichte geht die Knochenarbeit weiter. Goethes sterbliche Überreste werden dort mazeriert.
In einem ersten warmen Wasserbad mit Zusatz von Feindesinfektionsmittel erfolgte eine weitere Reinigung durch Bürsten. In Wasserdampf und aufgeschäumtem Feinwaschmittel wurden die Knochen von Knochenfett so weit als möglich befreit. Im Bleichbad wurden die Knochen einzeln gebleicht
und schließlich noch gegen Schimmel behandelt. Während die Knochen trocknen, kümmern sich die Restauratoren um des Dichters Lorbeerkranz, behandeln den Sarg mit dem bewährten Holzschutzmittel Xylamon,
das vom Holz gierig aufgesogen wurde,
und desinfizieren die gefundenen Fingernägel. Das Totenhemd des Dichters wird zur Restaurierung ins Deutsche Historische Museum nach Ost-Berlin geschickt.
Wenn man Goethe auch als Nationalsymbol versteht, dann ist sozusagen so eine Mazeration seiner Gebeine eine Operation am offenen Herzen der Kulturnation. Und es gibt viele Menschen, die natürlich von sowas auch stark emotional berührt werden. Ein Sakrileg, Hand an Goethe zu legen.
Wie wohl der Dichterfürst selbst auf seine eigene Mazeration geschaut hätte?
Mich lässt der Gedanke an Tod in völliger Ruhe,
ließ er die Nachwelt vor seinem Ableben wissen. Dabei hatte Goethe ein recht gespaltenes Verhältnis zur eigenen Endlichkeit. Beerdigungen mied er zeitlebens, selbst die Trauerfeier für seine eigene Frau. Andererseits:
Heute Nachmittag habe ich bei Goethe Schillers Schädel gesehen,
berichtet Wilhelm von Humboldt seiner Frau.
Goethe und ich haben lange davor gesessen und der Anblick bewegt einen gar wunderlich. Goethe hat den Kopf in seiner Verwahrung, er zeigt ihn niemand.
Geheimgefäß, Orakelsprüche spendend. Wie bin ich wert, dich in der Hand zu halten?
So dichtet der Dichter 1826 bei Betrachtung von Schillers Schädel.
Dich, höchsten Schatz aus Moder, fromm entwendend und in die freie Luft, zu freiem Sinnen, zum Sonnenlicht andächtig hin mich wendend.
Erst 2008 wird sich mittels Genanalyse herausstellen, dass Goethe nicht Schillers Schädel besungen hat, sondern den eines Unbekannten. Den vermeintlichen Totenkopf seines Freundes bewahrte er nach dessen Exhumierung eine Weile auf seinem Schreibtisch auf. Kulturhistoriker Schmelzler hat sich intensiv mit der Geschichte auch um Schillers Schädel befasst.
Es gab damals große Debatten, wo man eben vermutet hat, dass die Form des Schädels etwas über die Persönlichkeit aussagt. Und das lag dann ab einem bestimmten Punkt durchaus nahe, dass man dann so einen prominenten Schädel auch mal zur näheren Untersuchung mit in sein Arbeitszimmer nimmt.
Weil das aber auf Dauer nicht mit der gängigen Vorstellung von Pietät vereinbar ist, entscheidet irgendwann Goethes Freund und Förderer, Großherzog Karl August:
Es wird so verschiedentlich über die Aufbewahrung der Schillerschen Relikten hin und her geurteilet und meistens wohl missbilliget, dass ich es für ratsam halten möchte, selbige in die Familiengruft einstweilen setzen und aufheben zu lassen.
So landen Schädel und Gebeine des bürgerlichen Schiller oder das, was man dafür hält, in der adeligen Fürstengruft. Wenige Jahre später folgt Goethe selbst. In einem identisch gestalteten Eichensarg liegt er Schiller Seit an Seit. Bis 2008 eben klar wird, dass Schiller gar nicht Schiller ist. Deshalb ist Schillers Sarg inzwischen verwaist.
Würde Goethe, lebte er heute, hier runtersteigen, um sich selbst zu besuchen?
Da sprechen Sie natürlich einen ganz heiklen Punkt an, weil Goethe ja ein ganz, ganz schwieriges Verhältnis zum Tode hatte. Schiller guckt auf den Tod mit philosophischer Nüchternheit, wohingegen Goethe darauf reflektiert, was das eigentlich Schreckliches bedeutet, dass er selber so ein hochdifferenziertes Innenleben hat und dass der Tod das alles zerstört. Das war für ihn kaum vorstellbar.
Aber kaum zu verhindern. 2 Wochen nach der Ausbettung 1970 werden des deutschen Dichterfürsten frisch gebleichte Knochen in seine Gruft zurückgebracht. Der Vorschlag eines Restaurators, Goethe dem Besucher in einer Art Schneewittchensarg unter Glas zu präsentieren, hatte keinen Gefallen gefunden.
Das Skelett wurde in den Schaumstoff so eingearbeitet, dass der Körper seine normale gestreckte Lage bekam,
heißt es im abschließenden Bericht der Sonderakte Mazeration Goethe.
Der restaurierte Lorbeerkranz wurde wieder auf den Schädel gesetzt. Die in einen geschliffenen Glaszylinder gebrachten Kleinteile, Fingernägel, Nadeln, 2 Knöpfe, am linken Fußende des Sarges niedergelegt.
Klinisch steril liegt der Knochenmann nun da, für die Ewigkeit präpariert, samt Lorbeerkranz. Nur das Totenhemd kam nicht rechtzeitig aus Berlin zurück.
Der Sarg wurde verschlossen. Die Einbettung begann 16.15 Uhr. Und endete gegen 21.30 Uhr.
Ist das etwas, was für Sie auch interessant und spannend ist?
Das ist hochspannend. Was sagt es eigentlich für das Verständnis der Kulturgeschichte, dass man sich diese Reliquien anschaut? Das ist ein Bedürfnis, was offenbar auch anthropologisch gesetzt ist. Also die Menschen fragen danach, die wollen das sehen. Also bis hin zu Socken, Rockknöpfen, Medizinfläschchen, Schnabeltassen. Also es gibt die absonderlichsten Dinge, die halt nicht nur Kuriositäten oder Reliquien sind, sondern die auch einen hohen emotionalen Wert transportieren.
Und dazu gehören auch die Überreste derjenigen.
Dazu gehören zweifellos auch die Gebeine.
Musik. Im Zeitzeichen erinnerte Martin Herzog an die Exhumierung von Johann Wolfgang von Goethe, die heute vor 50 Jahren stattfand. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info.